mit dem Brennglas.
Politik näher betrachtet. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zur 65. Folge des Politik-Podcasts mit dem Brennglas. Wir nehmen auf am Samstag, den 21. Februar 2026 und haben es jetzt 17.59 Uhr.
Ist aber sehr genau heute.
Wenn wir das Datum schon nennen, dann kann man ja auch sehr genau sein. Ja, an den Mikros begleiten euch auch heute wieder Xiao Zhen, das bin ich, und mein werter Co-Host Raphael Schulz, der im Münchner Norden sitzt und heute hoffentlich wieder eine Hose anhat. Und damit, hallo Raffi. So oder so, hoffe ich natürlich, dass es dir diesmal warm genug ist und du nach wie vor fit und gesund bist.
Ja, grüß euch zusammen und Servus Xiao. Heute ja mit Hose und einem Weihnachtspullover, insofern schön kuschelig warm.
Passenderweise.
Und entsprechend auch nach wie vor gesund am Start, ja. Müde und etwas innerlich unruhig bin ich zwar heute vielleicht, aber lieber Kollege, ich kann dich beruhigen. Dies hat weder etwas mit dir noch mit unserer Podcast-Aufnahme zu tun und schon gar nicht mit dem heutigen Thema.
Ja, gesund am Start klingt doch schon mal prima. Dann hoffe ich natürlich, dass sich die innere Unruhe baldmöglichst noch auflöst. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich nach unserem Eislauf bzw. unserer Eisfahrt am vergangenen Sonntag nicht krank geworden bin. 2 Stunden in der Eishalle waren vielleicht dann doch etwas zu lang für mich. Nächstes Mal nehme ich mir, glaube ich, einen Tee mit. Dann ist schon erträglich.
Ja, jetzt wo du es ansprichst, sollten wir aber unsere Hörerschaft vielleicht mitnehmen bei diesem Gedanken. Und auch ich stand am vergangenen Wochenende gemeinsam mit meiner Freundin auf meinen Kufen oder besser gesagt Reifen in einer der Eishallen des Münchner SAP-Gardens. Xiao und ich haben, jeweils mit Anhang, an einem Inklusionseislauf oder eben, wie du sagst, Inklusionseisfahren teilgenommen. Wir machen also auch außerhalb des Podcasts noch hin und wieder ein paar gemeinsame Sachen. Schön war's. Aber ja, dem Kollegen war recht kalt, das kann ich bestätigen. Es spricht aber für dein Immunsystem, Xiao, dass du nicht erkrankt bist. Gut so, damit steht ja der Folge 65 von heute nun nichts mehr im Wege.
Genau, und damit auch die Folgenlänge für euch erträglich bleibt, würde ich vorschlagen, führen wir doch gleich mal ins heutige Thema ein. Zugegeben, es ist keine taufrische Debatte und klingt vielleicht auch erstmal nicht sonderlich spannend. Dennoch möchten wir anlässlich eines im Januar veröffentlichten Reformpapiers der SPD zur Erbschaftssteuer in Deutschland in dieser Sendung mal über diese sprechen. Denn die Ausgestaltung einer solchen Steuer legt eben auch soziale Verhältnisse und Fragen offen, die weit über wie viel Prozent zahle ich oder wie viel darf ich steuerfrei erben hinausgehen, weswegen wir in diesem Kontext auch eine Diskussion der nicht unwesentlich damit verbundenen Aspekte wie Gerechtigkeit, Macht oder Chancengleichheit für lohnenswert und gesellschaftlich wichtig erachten. Gerade aktuell, da viel über Leistungsgerechtigkeit und Arbeitsmoral gesprochen wird, wäre es eben besonders wichtig, auch solche fiskalpolitischen Stellschrauben näher zu betrachten und zu überarbeiten. Wir wollen uns daher heute zunächst mal ansehen, wie die sogenannte Erbschaft- und Schenkungssteuer derzeit ausgestaltet ist und welche Regelungen problematisch und aktuell sogar vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Danach beschäftigen wir uns mit dem genannten Reformpapier der SPD zu diesem Thema und schauen mal, was davon zu halten ist. Anschließend gibt's wie immer noch etwas Brennglas-Senf von unserer Seite zu dieser Debatte. Gut, wir steigen mal ins Thema ein. Raffi, wie ist die Erbschaft- und Schenkungssteuer denn momentan geregelt?
Ja, wenn man über Erbschaftssteuer redet, klingt das oft nach einem Thema für andere. Aber das Thema betrifft häufig bereits Lebensrealitäten auch von noch lebenden Menschen. Kommunen sind klamm, Länderhaushalte ebenso und die Erbschafts- und Schenkungssteuer ist eine Ländersteuer. Das heißt, die Einnahmen stehen den Ländern zu, auch wenn das Gesetz bundesweit gilt. Kurz, der Bund macht Vorgaben, an die sich Länder und in weiterer Folge die Kommunen, also Städte, zu halten haben. Wenn der Gesetzgeber also nun festlegt, dass die Erbschaftssteuer den Ländern zusteht, gleichzeitig den Kommunen aber Leistungen aufgibt, zum Beispiel das Bereitstellen von ausreichenden Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, die natürlich auch Geld kosten, liegt, ohne Mathematiker zu sein, auf der Hand, dass ein Grund für klamme Stadtkassen von den aus Berlin gesetzten Rahmenbedingungen ausgeht. Diese klammen Stadtkassen führen dann, ohne dass die jeweilige Kommune also etwas dafür kann, mitunter dazu, dass Angebote gekürzt oder Arbeitsverträge regelmäßig befristet werden müssen. Etwas, das ich ganz persönlich derzeit hautnah erlebe, nachdem das Beratungszentrum der AWO, für das ich hauptberuflich tätig bin, kommunal finanziert ist. Dieses Beispiel sei an dieser Stelle zur Verdeutlichung eingestreut, um klarzumachen, weshalb uns die Debatte um die Erbschaftssteuer quasi alle betreffen kann und weshalb, für München gesprochen, zum Beispiel auch am Ausgang der nahenden Kommunalwahl am 8. März einiges hängen kann. Es lohnt sich also, vor der noch folgenden genaueren Auseinandersetzung mit dem von Xiao angesprochenen SPD-Konzept einen Blick auf den aktuellen Ist-Stand zum Thema zu werfen. In Deutschland wird aktuell besteuert, was bei einer Erbschaft oder Schenkung ankommt, und zwar je nach Nähe zum Erblasser und nach Höhe des Erwerbs.
Ja, wichtig sind dabei drei Stellschrauben, nämlich Freibeträge, Steuersätze und Sonderregeln für bestimmte Vermögensarten. Erstens die Freibeträge. Ehe- und Lebenspartner haben derzeit 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro und Enkel 200.000 Euro. Für entferntere Verwandte und Nichtverwandte sind es deutlich weniger. Diese persönlichen Freibeträge kann man bei Schenkungen alle 10 Jahre erneut nutzen. Das ist ein Kernpunkt, weil es Vermögenden ermöglicht, sehr große Summen über die Zeit ganz legal steuerfrei zu übertragen. Der Sachverständigenrat, die sogenannten Wirtschaftsweisen, nennen als anschauliches Beispiel folgendes. Jedes Elternteil kann durch drei Schenkungen a 400.000 Euro über gut 20 Jahre insgesamt 1,2 Millionen Euro steuerfrei an ein Kind übertragen. Und da sich jetzt vielleicht manche fragen, wieso drei Schenkungen in 20 Jahren, wenn nur alle 10 geschenkt werden darf, sei dies zur Vermeidung von Irritationen kurz einsortiert. Drei Schenkungen müssen nicht 30 Jahre dauern, sondern bei voller Ausnutzung des Freibetrags etwas über 20 Jahre. Warum? Der Freibetrag für Kinder beträgt 400.000 Euro je Elternteil. Das Gesetz arbeitet mit einer rollierenden 10-Jahres-Zusammenrechnung. Mehrere Erwerbe innerhalb von 10 Jahren von derselben Person werden also zusammengerechnet. Das heißt, es ist nicht so, dass man nur alle 10 Jahre einmal schenken darf. Man darf jederzeit schenken, aber für die Steuer wird beim neuen Geschenk rückwärts 10 Jahre geschaut und alles vom gleichen Schenker an denselben Beschenkten addiert. Wenn die erste Schenkung dann mehr als 10 Jahre zurückliegt, fällt sie sozusagen aus der Rechnung und der Freibetrag kann faktisch wieder voll wirken. Kommen wir zweitens zu den Steuersätzen. Die sind formal progressiv. Also je höher der steuerpflichtige Erwerb, desto höher die Sätze. In Steuerklasse 1, nahe Angehörige, reicht die Staffelung grob von 7% bis 30%. Bei weiter entfernten Angehörigen und Nichtverwandten geht es bis zu 50%. Dritter Punkt, und hier wird's politisch heiß, die Sonderregeln. Denn bestimmte Vermögensarten werden besonders behandelt. Der Sachverständigenrat nennt zum Beispiel das selbstgenutzte Familienheim oder Bewertungsabschläge bei vermieteten Immobilien.
Noch wichtiger für die aktuelle Debatte sind aber die Regeln für Betriebsvermögen. Denn hier greift das System der sogenannten Verschonung. Begünstigtes Vermögen kann, vereinfacht gesagt, zu großen Teilen steuerfrei übertragen werden. Bis zu einer Übertragungssumme von 26 Millionen Euro bleibt begünstigtes Vermögen aufgrund eines Verschonungsabschlages von 85% zu großen Teilen steuerfrei. Das ist politisch damit begründet worden, dass Betriebe nicht verkauft oder ausgequetscht werden sollten, nur um die Steuer zu zahlen, also zum Schutz von Arbeitsplätzen, zur Fortführung und für Liquidität. Und ja, das ist ein reales Risiko, je nachdem, wie das Vermögen gebunden ist. Aber geht denn nicht zum Beispiel das auch anders? Wir werden später noch drauf gucken. Aktuell hängen die gegenwärtigen und soeben skizzierten Regelungen zur Erbschaftssteuer aber beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ein Urteil steht noch aus. Aber weshalb befassen sich denn die obersten VerfassungsrichterInnen gerade mit diesem Thema? Ein zentraler verfassungsrechtlicher Prüfstein ist der Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes. Werden verschiedene Vermögensarten und Personengruppen so unterschiedlich behandelt, dass das nicht mehr sachlich zu rechtfertigen ist? Um diese Frage dreht es sich im Kern bei der Prüfung, die das BVG gerade anstellen soll. Denn die RichterInnen in Karlsruhe haben schon 2014 gesagt, eine Begünstigung von Unternehmensvermögen kann zwar legitim sein, aber sie muss gezielter sein. Insbesondere darf es bei sehr großen Übertragungen nicht faktisch zu einer quasi automatischen Freistellung kommen, ohne dass geprüft wird, ob eine Steuerzahlung wirklich die Unternehmensfortführung gefährden würde. Genau deshalb wird in der Gesetzgebung seitdem über Großvermögensgrenzen und Bedarfsprüfungen gestritten. Ja, und aktuell steht noch mehr zur Prüfung an. Gegenwärtig sind erneut Verfahren anhängig, die genau diese Verschonungsregeln für Betriebsvermögen überprüfen lassen, unter anderem eine Verfassungsbeschwerde. Außerdem gibt es ein Verfahren, das aus dem Freistaat Bayern kommt, in dem es unter anderem auch um die Frage geht, ob Länder stärker eigene Wege bei Erbschaftssteuerregeln gehen können bzw. sollten. Ja gut, bis hierhin war das eine ganze Menge Holz. Aber um an dieser Stelle mal eine Zwischenfrage einzubauen, kannst du, lieber Xiao, in einem Satz mal runterbrechen, was ist der Kern des Problems? Zu niedrige Steuersätze oder zu viele Ausnahmen? Was denkst du?
Du hast ja Ansprüche. In einem Satz runterbrechen.
Ich könnte es nicht. Ja, versuchst du.
Ja, ich meine, es ist ja so, dass nicht die Idee der Erbschaftssteuer vor Gericht steht, sondern eher die Frage, ob die sehr weitreichenden Sonderregeln, vor allem für Betriebsvermögen, noch mit Gleichbehandlung vereinbar sind. Ja, und vielleicht doch noch ein zweiter Satz, wenn du erlaubst. Ich persönlich finde ja insbesondere die weitreichenden Freibetragsregeln, wir haben sie vorhin anschaulich skizziert, durchaus hinterfragenswert.
Ja, das ist richtig. Die laden zumindest zur Trickserei ein, ja. Und damit wäre bei einer nächsten naheliegenden Frage, warum ist denn diese 10-Jahres-Regel jetzt eigentlich so ein Trigger in dieser Debatte?
Ja, weil sie eben eine Art Planungsinstrument ist. Wer früh und in Tranchen überträgt, kann nämlich sehr viel mehr steuerfrei bewegen als jemand, bei dem eine Erbschaft ungeplant auf einmal eintritt.
Also im Fall von Tod wahrscheinlich, ne? Ungeplant und auf einmal.
Wahrscheinlich, dann, ne? Ja, in der Regel ist das so, ne? Und der Sachverständigenrat beschreibt das ausdrücklich als Gestaltungsraum, der in der Praxis zu deutlich höheren effektiven Freibeträgen führen kann.
Ja, das ist spannend, ja. Soweit so gut daher. Die aktuelle Lage zum Thema sollte damit unseres Erachtens hinreichend dargelegt sein. Anlass für unser heutiges Folgenthema war jedoch, wir sagten es eingangs, ein von der SPD verfasstes Konzept zur möglichen Neuregelung der Erbschaftssteuer unter dem sicher nicht unbewusst zweideutig gewählten Titel Vererben. Was genau steht denn da nun so drin?
Ja, die SPD hat, oder genauer gesagt, 4 Bundestagsabgeordnete der Sozialdemokraten, darunter auch ihr Generalsekretär Tim Klüssendorf, haben am 13. Januar 2026 unter dem besagten Titel einen Reformvorschlag für die Erbschaft und Schenkungssteuer vorgelegt. Dieses Dokument haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Der Plan hat 3 große Leitlinien, nämlich fairer, einfacher und zukunftsfest soll er sein. Was heißt das konkret? Erstens schlägt die SPD einen sogenannten Lebensfreibetrag vor. Die Idee dahinter, jede Person soll im Laufe ihres Lebens insgesamt bis zu 1 Million Euro steuerfrei erben oder geschenkt bekommen können. Dieser Lebensfreibetrag umfasst dabei einmal 900.000 Euro, die innerhalb der Familie steuerfrei übertragen werden können. Entscheidend soll dann nicht mehr sein, ob jemand Kind, Enkel oder etwa Nichte ist. Steuerlich gilt, Familie ist Familie. Bei Schenkungen oder Erbschaften von Personen außerhalb der Familie kommt dann ein zusätzlicher Freibetrag von 100.000 Euro dazu. Erst für Beträge oberhalb dieser Grenzen fällt dann Steuer an. Und das wäre durchaus ein Systemwechsel, weil es nicht mehr darum geht, alle paar Jahre neue Freibeträge zu nutzen, sondern um eine lebenslange Gesamtsumme. Ja, und zweitens soll das System übersichtlicher werden. Die SPD will künftig nur noch eine Steuerklasse und einen progressiven Tarif. Progressiv heißt, oberhalb des Freibetrags steigt der Steuersatz mit der Höhe des steuerpflichtigen Teils.
Ja, hier bleibt der Reformvorschlag allerdings noch sehr vage, finde ich. Ja gut, es steigt, aber ja, um wie viel? Die konkrete Höhe des Steuersatzes wäre schon noch relevant, fehlt aber bisher, oder?
Ja, ist schon so, sehe ich auch so. Ja, und was steht noch drin? Drittens soll es um Unternehmen gehen. Für Unternehmensübertragungen soll es einen Unternehmensfreibetrag von 5 Millionen Euro geben. Bis zu dieser Schwelle soll die Übergabe steuerfrei möglich sein. Oberhalb davon soll es eine progressive Besteuerung geben. Im Gegenzug will die SPD die bisherigen speziellen Verschonungsregeln für Betriebsvermögen abschaffen. Damit eine Steuerforderung dann nicht zu Liquiditätsproblemen führt, setzt die SPD auf lange Stundungen. Im Papier ist von bis zu 20 Jahren die Rede, gekoppelt an Bedingungen wie den Erhalt von Arbeitsplätzen. Das sind die Bausteine. Greifbarer wird's wahrscheinlich mit ein paar typischen Beispielsituationen.
Nehmen wir eine relativ klassische Situation. Eine Eigentumswohnung geht an ein Kind. Nach SPD-Logik wäre die entscheidende Frage, wie viel hat diese Person im Laufe ihres Lebens insgesamt schon steuerfrei bekommen und wie viel davon ist somit noch von dem 1 Million Euro Freibetrag übrig? Liegt die Summe der Zuwendungen insgesamt unter 1 Million Euro, wäre dieser Erwerb in diesem Modell steuerfrei. Erst was darüber läge, würde über die Besteuerung laufen. Ähnlich auch mit Cash, also mit Bargeld. Jemand verschenkt schon zu Lebzeiten regelmäßig Vermögen, also zum Beispiel eben kleinere oder größere Geldbeträge. Heute ist das System ja so gebaut, dass persönliche Freibeträge nach einer gewissen Zeit wieder neu nutzbar sind. Wir denken an die erklärte 10-Jahres-Regel. Die SPD setzt hier anders an. Schenkungen und Erbschaften würden zusammengezählt, eben als Lebenssumme. Das bedeutet, es wäre weniger entscheidend, wann geschenkt wird, sondern eher, wie viel insgesamt im Laufe des Lebens steuerfrei übertragen wurde. Das System soll dadurch weniger davon abhängen, ob jemand über Jahre sehr planvoll Schenkungsstrategien nutzt, sondern dann von einer klaren, nachvollziehbaren Lebensgrenze ausgehen.
Ja, zweites Beispiel. Ein Haus oder anderes Vermögen wird nicht an eine Person, sondern auf mehrere verteilt, etwa an zwei Kinder oder zwei Enkel. In diesem Modell zählt nicht nur der Gesamtwert, sondern auch, wie viele EmpfängerInnen gibt es und wie viel entfällt jeweils auf sie. Wenn zwei Personen also je einen Teil bekommen, können im SPD-Modell auch zwei Lebensfreibeträge greifen. Das ist ein Punkt, der im Papier ausdrücklich als Beispiel auftaucht. Eine große Immobilie kann somit bei Aufteilung auf mehrere Erbinnen im Ergebnis vollständig unter Freibeträge fallen, sofern die Anteile pro Person innerhalb der Lebenssumme bleiben.
Ja, und noch ein drittes und letztes Beispiel. Ein Unternehmen wird vererbt oder verschenkt. Etwa von der Gründerin an den Sohn. Nach SPD-Vorschlag gäbe es dafür zunächst einen Unternehmensfreibetrag von 5 Millionen Euro. Liegt der Unternehmenswert bis zu dieser Schwelle, wäre die Übertragung nach dem Konzept steuerfrei. Liegt er darüber, würde der Anteil oberhalb der Schwelle dieser 5 Millionen progressiv besteuert. Gleichzeitig will die SPD, dass diese Steuer nicht kurzfristig aus dem Unternehmen herausgezogen werden muss, sondern über lange Zeit gestundet werden kann. Im Papier ist, wie erwähnt, von bis zu 20 Jahren die Rede und die Stundung soll an Bedingungen wie eben den Erhalt von Arbeitsplätzen gekoppelt sein und sicherstellen, dass eine hohe Steuersumme eben nicht auf einmal gezahlt werden muss und damit letztlich diese Arbeitsplätze gefährden würde. Der Kernmechanismus ist also, kleinere und mittlere Übergaben sollen geschont werden, bei größeren Werten soll die Steuer eher greifen, aber mit einem Zahlungsmodus, der die Liquidität schützt.
Und wenn man das mal zusammenzieht, dann ist der SPD-Vorschlag vor allem eine Umstellung auf Lebenssummenlogik bei Privatvermögen und eine neue Architektur bei Unternehmensübertragungen. Freibetragsschwelle, progressive Besteuerung darüber und lange Stundungen. Entscheidend sind am Ende die Details. Bewertung, Tarife, Bedingungen und wie das praktisch kontrolliert und umgesetzt wird.
Ja, wir haben bisher auf den Ist-Zustand zum Thema geblickt und nun unser Brennglas auf die Reformvorschläge der Sozialdemokraten draufgehalten. Doch was kann aus diesen Vorschlägen potenziell folgen? Aber ehe wir in die Analyse einsteigen, ist wohl eine ehrliche Vorbemerkung zu diesem Kapitel angebracht. Der Vorschlag ist in Teilen noch ein Konzept auf Leitplankenniveau. Also, man sieht ziemlich klar, wohin die Reise gehen soll, aber bei einzelnen Fragen ist noch offen, wie genau das am Ende aussieht. Bei den konkreten Steuersätzen und Stufen beispielsweise, wie vorhin bereits angedeutet. Das kritisieren nicht nur Gegner, das räumt die SPD auch in ihrer eigenen Kommunikation im Kern ein. Im bisherigen Konzept fehlen konkrete Angaben zu Steuersätzen und es heißt, die genaue Verteilung sei politisch auszuhandeln. Aber was könnte eine Reform nach bisherigem Ideenstand dennoch leisten? Grundsätzlich wären dies vor allem drei Dinge. Mehr Einnahmen, potenziell eben auch für Kommunen, da die Länder mehr Geld weitergeben könnten. Mehr Einfachheit und mehr Verteilungsgerechtigkeit. Aber sie kann auch schiefgehen. Wenn sie zu grob ist, trifft sie Substanz und Investitionen. Wenn sie zu zahm ist, ändert sie am Kernproblem wenig. Und der Punkt Einfachheit ist vielleicht der unterschätzteste in der Debatte. Das heutige System ist für viele schwer zu durchschauen, weil es auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeitet. Freibeträge je nach Verwandtschaftsgrad, unterschiedliche Steuerklassen, dazu Sonderregeln, etwa für Betriebsvermögen und obendrauf die 10-Jahres-Logik bei Schenkungen. Der SPD-Vorschlag verspricht hier eine Art Entrümpelung, ein Lebensfreibetrag statt vieler einzelner Freibeträge plus die Idee einer einheitlichen Systematik. Stichwort eine Steuerklasse mit progressiven Sätzen. Ob das am Ende wirklich einfacher wird, hängt natürlich wieder am Detail. Aber die Richtung ist, weniger Regelschichten, die sich überlappen und damit ein System, das man eher erklären kann, ohne sofort ein Schaubild zu brauchen.
Ja, nehmen wir mal ein paar nackte Zahlen. Das Statistische Bundesamt meldet für 2024 festgesetzte Erbschaft- und Schenkungssteuer in Höhe von 13,3 Milliarden Euro. Davon 8,5 Milliarden Erbschaftssteuer und 4,8 Milliarden Schenkungssteuer. Das ist nicht Peanuts, aber gemessen an dem, was in Deutschland insgesamt an Vermögen existiert und übertragen wird, bleibt das Aufkommen politisch umkämpft. Gerade weil es eine Ländersteuer ist und Länder und über sie, durch Weitergabe auch Kommunen, jeden stabilen Einnahmeposten gut gebrauchen können. Und diese Statistik umfasst nur steuerlich relevante Erwerbe. Vieles taucht gar nicht auf, weil es unter Freibeträgen bleibt oder anders strukturiert wird. Das ist ein Grund, warum sich Debatten über wie viele Zahlen überhaupt häufig verhaken. Ja, zur Gerechtigkeitsfrage. Und hier lohnt sich der Blick auf Daten statt Bauchgefühl. Ein Effekt hierfür ließe sich anhand einer Analyse der sogenannten Wirtschaftsweisen für die Jahre 2020 bis 2024 ableiten. Demnach stiegen die effektiven Durchschnittssteuersätze nicht einfach linear mit der Vermögenshöhe, sondern werden durch Vermögensart, Verschonungsregeln und die Frage Erbschaft versus Schenkung stark verzerrt.
Ja, und besonders spannend und gleichsam politisch brisant ist jedoch ein weiterer Hinweis des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist die Langform der Wirtschaftsweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass hohe Betriebsvermögen überwiegend verschenkt und nicht vererbt werden, also planbar übertragen werden. Das passt zur Logik der 10-Jahres-Freibeträge. Schenkungen lassen sich bisher takten und gestalten und sie können in den Bereichen stattfinden, wo die Verschonung am stärksten greift. Und genau hier lässt sich der Einfachheitsaspekt dann nochmal konkret machen. Das heutige Recht lädt geradezu dazu ein, Übertragungen zu optimieren, also aufzuteilen nach Zeitfenstern und nach Verwandtschaftsgrad. Der vorgeschlagene Lebensfreibetrag würde das zumindest teilweise umdrehen. Statt wann schenke ich an wen, damit es in das jeweilige 10-Jahres-Fenster und die passende Steuerklasse passt, wäre die Leitfrage eher, wie viel meines Lebensfreibetrages ist schon genutzt und was bleibt mir noch übrig? Das kann für viele Fälle tatsächlich verständlicher sein, weil es Logik bündelt. Gleichzeitig ist aber auch klar, auch das bringt neue Praxisfragen mit sich, zum Beispiel, wie man über Jahrzehnte sauber nachvollzieht, was schon übertragen wurde. Aber als Prinzip ist schon eine deutliche Vereinfachung erkennbar. So nach dem Motto, weniger Regelmosaik und mehr strukturierte Klarheit. Das ist der Punkt, an dem viele Ökonominnen und Ungleichheitsforscher sagen, selbst wenn das System formal progressiv ist, kann es faktisch regressiv wirken, weil ganz große Vermögen die effektivsten Ausweich- und Privilegienwege haben. Genau so argumentiert auch ein aktuelles Papier des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das wir euch ebenfalls gerne verlinken. Demnach konzentrieren sich Erbschaften und Schenkungen stark. Die reichsten 10% erhalten einen sehr großen Anteil. Und das ist noch milde formuliert.
Ja, die Kernidee der SPD-Vorschläge ist ja, wie vorhin schon ausgeführt, ein Lebensfreibetrag von 1 Million Euro pro Person, Vereinfachung auf eine Steuerklasse mit progressiven Sätzen und ein Unternehmensfreibetrag von 5 Millionen Euro. Darunter sollen viele kleine und mittlere Betriebe steuerfrei übergeben werden können. Darüber sollen Privilegien abgebaut und Stundungen ausgeweitet werden. In den FAQs des Konzepts wird es explizit mit dem Hinweis verknüpft, dass das Bundesverfassungsgericht die Verschonungsregeln überprüft und 2026 ein Urteil erwartet werde und dass man deshalb handeln müsse. Die Gegenposition in der aktuellen Debatte kommt vor allem aus CDU, CSU und Wirtschaftsverbänden. Die Reform sei ein Konzept aus der Mottenkiste und würde den familiengeführten Mittelstand zusätzlich belasten. So wird etwa der Fraktionsvize Matthias Mittelberg zitiert, der wahrscheinlich selber aus der Mottenkiste kommt.
Jetzt wissen wir zumindest mal, du bist kein Unionswähler. Wem es vorher noch nicht klar war, der weiß es spätestens jetzt.
Könnte man auch noch ein paar andere reinstecken, ne? Aber ist trotzdem ein guter Repräsentant, würde ich sagen.
Mach weiter.
Gut. Also, die Wirtschaftsverbände, etwa Familienunternehmer und Handwerk, warnen außerdem, der geplante Unternehmensfreibetrag sei zu niedrig und entziehe Betrieben Mittel für Investitionen. Die analytische Mitte zu dem Ganzen findet man wiederum wieder bei den Wirtschaftsweisen. Sie arbeiten heraus, dass es zwar Verhaltensreaktionen geben kann, aber die kurzfristige Elastizität eher gering geschätzt wird. Zugleich seien harte Ausweichreaktionen wie eine komplette Verlagerung von Vermögen oder Wohnsitz ins Ausland in der Praxis mit hohen rechtlichen und wirtschaftlichen Hürden verbunden. Das heißt nicht, alles egal, aber es spricht gegen das einfache Schreckgespenst, wenn wir hier reformieren, wandert alles ab. Okay, aber ist das nicht trotzdem ein echtes Problem? 30% Steuer auf einen Firmenwert? Das kann doch Liquidität killen, oder?
Ja, kann es, wenn man so reformiert, dass bei betrieblich gebundenen Vermögen sofort Cash fällig wird. Genau deshalb drehen sich viele Reformvorschläge, auch der heute besprochene aus meiner Sicht, um zwei Dinge. Klare Abgrenzung, wer wirklich geschützt werden soll, also kleine und mittlere Betriebe, und wer Stundungen bzw. Ratenzahlungen, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, erhalten soll. Das ist aus meiner Sicht der zentrale Kompromissraum. Mehr Gleichbehandlung ja, aber mit Mechanismen, die eine Zerschlagung vermeiden. Stichwort die 20 Jahre Stundungsregel, die angedacht ist. Damit wäre auch ein Argument vom Tisch, durch das eine solche Reform, die ja schon mehrfach thematisiert worden ist in den letzten Jahren, bisher nicht wirklich angegangen wurde, eben weil man Sorge hatte, Firmenzerschlagungen würden zunehmen können.
Ja gut, damit wäre vielleicht noch eine wesentliche Frage für eine runde heutige Folge offen. Wir haben im Verlauf der Sendung häufig die Begriffe Schenkung und Erbe bzw. Erbschaft verwendet. Aber was ist denn eigentlich deren Unterscheidung? Oder sind sie synonym zu verstehen?
Näher erklärt.
Vererbt oder verschenkt? Was denn nun? Die Begriffe klingen ähnlich, sind es aber juristisch nicht. Erklären wir es daher mal näher. Der Kern. Erbschaft ist der Vermögensübergang wegen Todes, Schenkung ist der Vermögensübergang zu Lebzeiten, und zwar freiwillig und vertraglich. Bei der Erbschaft passiert der Übergang automatisch. Nach dem Tod einer Person geht ihr Vermögen als Ganzes auf den oder die Erben über. JuristInnen nennen das Gesamtrechtsnachfolge. Das ist mehr als nur ein mehr oder weniger schönes Wort, weil damit nicht nur Guthaben, Häuser oder Unternehmensanteile übergehen, sondern grundsätzlich auch Verpflichtungen aus dem Nachlass. Deshalb ist ein wichtiger Praxishinweis: Wer erbt, sollte erst prüfen, was im Nachlass steckt und kann, wenn nötig, die Erbschaft ausschlagen. Dies ist beispielsweise ratsam, wenn man hohe Schulden erben und sich selbst dadurch über Jahre belasten würde.
Ja, so eine Million Schulden ist dann schon mal was anderes, ne?
Ja, richtig. Ich selber habe auch schon Erbschaften ausgeschlagen in meinem Leben aus genau diesem Grund. Mhm. Naja, aber zurück zum Thema. Die Schenkung ist dagegen eben ein Rechtsgeschäft unter Lebenden. Folgender Merksatz gilt als Kerndefinition. Jemand bereichert einen anderen aus seinem Vermögen unentgeltlich und beide Seiten sind sich darüber einig, dass es unentgeltlich sein soll. Es klingt einfach, hat aber zwei Folgen. Erstens ist Schenken grundsätzlich planbar, etwa hinsichtlich des Zeitpunkts, der Höhe möglicher Teilbeträge oder bezüglich Bedingungen und Aufteilung auf mehrere Personen. Zweitens gibt es Formfragen. Ein Schenkungsversprechen, also ich schenke dir später X, ist im Grundsatz nur gültig, wenn es notariell beurkundet wird.
Also zusammenfassend nochmal, Erbschaft passiert automatisch, Schenkung ist eine bewusste Entscheidung zu Lebzeiten. Steuerlich kommt dann der Punkt, der viele überrascht. Beides fällt grundsätzlich unter dasselbe Gesetz. Denn der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer unterliegen sowohl Erwerbe von Todeswegen als auch Schenkungen unter Lebenden. Der Unterschied liegt hier also weniger im Ob, sondern im wie gut lässt es sich steuern. Abschließend sei ein wichtiger Fakt noch erwähnt. Die Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt, die bei Schenkungen für beide Seiten gilt, bei Rechtsgeschäften unter Lebenden, also typischerweise Schenkungen, ist grundsätzlich auch derjenige anzeigepflichtig, aus dessen Vermögen der Erwerb stammt.
Genau, also nicht nur ich als Erbender bzw. Beschenkte muss dann sagen, hey Finanzamt, ich habe da was bekommen, sondern auch der schenkt, muss sich beim Finanzamt melden. Genau, das ist der Punkt. Ja, und außerdem wollen wir einen kurzen Sonderfall noch schildern, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine Schenkung, die erst nach dem Tod wirken soll. Also klassisch, du bekommst das, wenn du mich überlebst. Heißt juristisch Schenkungsversprechen von Todeswegen und wird in vielen Punkten wie eine Verfügung von Todeswegen behandelt, also näher am Erbrecht als am normalen Schenken.
Ja, Ja, zum Schluss lohnt sich der Blick darauf, was an dieser Debatte eigentlich so politisch ist. Es geht eben nicht nur um ein paar Prozentpunkte Steuer, sondern um die Frage, welche Vermögensübergänge wir als Gesellschaft als normal, fair und erklärbar empfinden. Und welche Regeln wir akzeptieren, wenn es um sehr große Summen geht. Genau deshalb war heute unser roter Faden. Der aktuelle Ist-Zustand ist einerseits ein kompliziertes Regelwerk aus Freibeträgen, Steuerklassen, Sonderregeln und Zeitfenstern und andererseits auch ein System, in dem Gestaltungsmöglichkeiten nicht für alle gleich verteilt sind. Wer früh planen, takten und juristisch sauber optimieren kann, bewegt sich oft in einem ganz anderen Spielfeld als jemand, bei dem ein Vermögensübergang ungeplant und auf einmal passiert. Der Reformimpuls aus dem SPD-Umfeld setzt an diesen Punkten an. Vereinfachung durch eine stärker gebündelte Logik wie den Lebensfreibetrag und eine Neujustierung bei großen Übertragungen, insbesondere dort, wo heute Ausnahmen und Verschonungen eine große Rolle spielen. Gleichzeitig gilt, solange zentrale Tarifdetails, also Steuersätze und Stufen, nicht auf dem Tisch liegen, bleibt vieles Behauptung und Richtung statt belastbarer Verteilungsrechnung. Genau daran wird sich dann entscheiden, ob die Reform am Ende wirklich zielgenau ist oder neue Ungleichgewichte erzeugt.
Die eigentliche Sollbruchstelle ist dabei weniger das Ob als das Wie. Wie schafft man mehr Gleichbehandlung, ohne Unternehmensnachfolgen unnötig zu gefährden? Der pragmatische Kompromissraum liegt dort, wo Schutzmechanismen klar begrenzt werden, etwa für kleine und mittlere Betriebe, und wo Zahlungswege wie Stundungen oder Raten eine Substanzbesteuerung in eine händelbare Last übersetzen. An dieser Stelle lohnt sich eine letzte Leitfrage für heute, die in der Debatte wie ein Prüfzeichen mitlaufen könnte. Wo endet begründeter Schutz und wo beginnt pauschales Privileg? Und noch ein Punkt, der gern untergeht. Vereinfachung ist nicht nur Kosmetik. Je nachvollziehbarer Regeln sind, desto eher werden sie akzeptiert, können kontrolliert werden und desto weniger hängt Gerechtigkeit davon ab, wer die besseren Berater hat. Ob der Lebensfreibetrag dieses Versprechen einlöst oder am Ende nur anders kompliziert macht, ist eine der Fragen, die politisch entschieden und administrativ sauber gelöst werden müssen. Ja, und mit genau diesen Fragen, da sie eben noch politisch erörtert werden müssen, bleibt uns für heute nur noch für euer Interesse zu danken und Tschüss zu sagen. Wir hören uns dann in 4 Wochen, hoffentlich gesund und mental wieder aufgeräumt. Wieder passt bis dahin auf euch und auf eure späteren Erben auf und habt einen guten Start in die neue Woche. Servus und ciao, auch dir ciao.
Macht's gut, servus.